Vielen Dank an das Online-Team, für alle die Mitarbeiter, die sich einbringen. Es ist jeden Sonntag, wenn du nicht hier sein kannst, absolut sehenswert und hörenswert, es auf dem Bildschirm zu genießen. Wir saßen da am Computer und dann, Nico hatte gepredigt und eröffnete seine Predigt mit Grüßen nach Schweden. Und das hat uns richtig hart getroffen, weil uns bewusst wurde, dass wir genau vor 13 Jahren an diesem Ort saßen und ein einfaches Gebet gesprochen haben. Nach einer langen Zeit der Krise und der Orientierungslosigkeit, wo wir gespürt haben, Mensch, was sollen wir eigentlich noch machen? Wir haben doch auch viele Verheißungen bekommen. Worte sind über unser Leben ausgesprochen worden, die uns Hoffnung gegeben haben. Das war alles zerbrochen. Und wir sind an diesem Ende dieses Prozesses da gesessen, vor 13 Jahren, wo diese Grüße uns erreicht haben. Und haben gesagt, Herr, wir machen von uns aus nichts mehr. Wir hätten ja auch sagen können, wir haben diese ganzen Verheißungen, lass uns eine Karte suchen, lass uns gucken, wo können wir was anfangen, weil Gott ist doch, hat doch gesagt und so weiter. Nein, wir haben ganz ehrlich gesagt, wir machen von uns aus gar nichts, Herr. Aber wenn du eine Tür aufmachen willst, wären wir bereit, durchzugehen. Uns hat das so erschüttert, die Grüße, die wir nach Schweden bekommen haben und das Bewusstsein, dass wir vor 13 Jahren dieses Gebet gesprochen haben, weil wir jetzt zurückblicken können, diese 13 Jahre, und sehen können, welche Transformation dieses ehrliche Gebet bewirkt hat. Wenn wir von Auferstehungskraft reden, und das tun wir ja schon jetzt einige Sonntage in dieser Serie, und wir werden es auch noch zwei Sonntage weiter tun. Ich möchte noch zwei sehr persönliche Predigten dranhängen und mit diesen sehr persönlichen Predigten diese Serie dann auch enden, und dann kommt Pfingsten, dann geht es aber auch weiter. Aber wenn wir dieses Gebet nicht gebetet hätten, ich möchte mir den Gedanken gar nicht zu Ende denken. Da wir es ja gebetet haben, kannst du dich umschauen. Und die Perspektive, die wir gehabt haben, war, wow, was ist in diesen 13 Jahren gewachsen? Durch euer Engagement. Viele, viele, viele haben mir mitgeholfen in diesen letzten Jahren, um das zustande zu bringen, was du heute siehst und was immer noch, und das glaube ich ganz fest, in den Anfangsschuhen, in den Kinderschuhen steckt. Das heißt, wir sind noch überhaupt nicht dort, wo wir hinkommen können, wo wir hinkommen wollen. Aber uns wurde deutlich, und wir waren unheimlich dankbar, unfassbar dankbar, als wir zurückgeblickt haben und gesagt haben, vor 13 Jahren haben wir dieses einfache Gebet gesprochen, diesen Schalter umgelegt. Und dann gab es ja eine Kaskade von Abläufen. Wenn du das näher wissen willst, wir haben einen Kurs auf unserer Internetseite Weitergehen. Der ist kostenlos, du musst dich einfach nur anmelden, weil wir nicht wollen, dass jeder da vorbeigokert. Also deine E-Mail-Adresse angeben und dann bekommst du ein Passwort und dann kannst du dir drei Kursteile jeweils eine halbe Stunde angucken, wo dann das alles erzählt wird, was danach passiert ist. Es ist eine fantastische Geschichte, eine beeindruckende Geschichte. Aber wenn wir diese Entscheidung nicht getroffen hätten, diese ehrliche Entscheidung, hätte es diese Veränderung, die wir hier jetzt erleben und in den letzten 12 Jahren erlebt haben, nicht gegeben. Die Veränderung in deinem Leben, die Veränderung in dieser Stadt, die Veränderung mit dieser Gemeinde, die Veränderung in das Land hinein, hätte es nicht gegeben. Und das ist im Grunde das Thema, wenn wir davon sprechen, Kraft der Auferstehung in unserem Leben zu haben. Natürlich gibt es Veränderungen, die kosmetischer Art sind. Du kannst natürlich ein rostiges Auto nochmal neu lackieren. Es bleibt deswegen trotzdem rostig. Du kannst dir die Haare färben, du kannst irgendwie dich äußerlich verändern. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu verändern. Von solchen kosmetischen Veränderungen reden wir hier nicht. Sondern wovon wir reden, ist das Wort Transformation passt hier besser. Grundlegende Veränderung. Denn Auferstehung bedeutet ja immer, und das hören wir natürlich nicht, wenn wir das Wort hören, Auferstehung bedeutet ja auch immer, dass es mit Tod zu tun hat, sonst würden wir nicht von Auferstehung reden. Das heißt, Auferstehungskraft ist etwas mehr als nur Veränderung. Auferstehungskraft ist Transformation. Und wir haben uns jetzt die letzten Sonntage immer wieder diesem Thema genähert und versucht zu spüren, wie kann denn diese Kraft der Auferstehung in unserem Leben wirksam werden? Wie können wir denn das erleben? Und ich möchte sagen, also ausgehend von diesem Erlebnis vorletzten Sonntag, das war für uns Auferstehungskraft, das war für uns Transformation. Da ist etwas, was gestorben ist, lebendig geworden. Da ist etwas, was begraben ist, nicht im Grab geblieben. Da ist das Samenkorn, das in die Erde gefallen ist, aufgegangen. Und wenn es jetzt ein Kind gewesen wäre, wäre es schon in der 7. Klasse. Nach 13 Jahren. Es gibt eine Geschichte im Lukas-Evangelium, die uns die nächsten 2 Sonntage befassen soll, du kannst die unter der Woche auch meditieren, du kannst sie lesen, du kannst natürlich auch schon mal nach vorne schauen und mal raten, was ich da nächsten Sonntag noch dazu sagen werde. Es gibt eine Geschichte, die vielleicht nochmal sehr schön alles das zusammenfasst, was wir in den letzten Sonntagen versuchten zu sagen. Und zwar ist das die Geschichte von 2 Jüngern Jesu, die völlig desillusioniert, völlig fertig auf dem Weg nach Hause waren. Lukas berichtet uns diese Geschichte. Und ich möchte, dass du diese Geschichte für dich heute ranlässt, weil das, was Gott in deinem Leben tun möchte, ist genau das, was Jesus in diesem Leben dieser 2 Menschen getan hat. Lukas berichtet es uns und das heißt, am selben Tag gingen 2 von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Die Richtung, die sie einschlagen, verrät alles. Es ist ein Weg weg von Jerusalem, nach Emmaus, nach Hause. 2 Jünger gingen nach Emmaus. Sie gingen heim. Sie gingen in ihre Privatsphäre zurück. Sie gingen sozusagen eigentlich in das, was sie gewohnt waren, zurück. Das ist eine Reaktion, die Menschen in der Krise oft erleben. Man nennt das regressives Verhalten. Das heißt, wenn du in eine Krise gerätst, fällst du auf das zurück, was du sicher glaubst. Du fällst darauf zurück, was noch stabil ist. Du fällst auch in Verhaltensmuster zurück, von denen du denkst, du hast sie eigentlich schon überwunden. Das ist typisch für ein Krisenerlebnis. Es ist immer verbunden mit einem regressiven Verhalten. Das siehst du hier auch. Diese beiden Jünger gehen nach Hause. Sie sind überfordert mit der Situation. Sie sind fertig mit den Nerven. Sie sind desillusioniert. Wir hören gleich noch ein bisschen mehr, wie es ihnen geht. Sie haben aufgegeben. Sie gehen nach Hause. Wir erfahren, dass sie 2 Stunden unterwegs sind. 2 Stunden, wenn du schnell läufst, da läufst du ungefähr 12 Kilometer, je nachdem, wie schnell du läufst. Also gehen, nicht rennen. Also ist ungefähr so die Distanz von Sulzbach-Rosenberg nach Amberg. Also die waren in Amberg und haben gesagt, reicht mir jetzt, geh zurück nach Sulzbach-Rosenberg. Oder waren in Sulzbach-Rosenberg und haben gesagt, das reicht mir, geh jetzt nach Amberg. Also die sind hier unterwegs irgendwo auf den Wiesen. Und unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Das hast du vielleicht noch in Erinnerung, wenn du jetzt schon die letzten Sonntage hier gekommen bist. Wir kommen von Ostern, wir haben Karfreitag gefeiert, wir haben gehört, was passiert ist, wie Petrus Jesus verraten hat, wie sie ihn alle verlassen haben, wie sie ihn alle verraten haben, wie dieser Jesus gekreuzigt wurde zwischen zwei Verbrechern, wie er dann abgenommen wurde vom Kreuz, ins Grab gelegt wurde, richtig hart verschlossen und bewacht, weil die gedacht haben, also das Letzte, was uns jetzt passieren soll, ist, dass der auch noch aufersteht, weil das hat er ja gesagt. Und wenn der dann jetzt aufersteht, dann haben wir ja echt ein Problem, dann haben wir ja das Problem eigentlich überhaupt nicht gelöst. Ja, haben sie schon richtig gesehen, ne? Haben sie schon richtig gesehen, und dann machen wir einen richtig dicken Stein vor das Grab, stellen noch ein paar Wachen davor und so. Na, so denkt man, dass man Gott irgendwie einfärchen kann und einhegen kann. Gott unter Kontrolle bringen. Ja, wir wollen auf keinen Fall, dass er aufersteht. Das war alles passiert. Und es ist jetzt schon der dritte Tag. Und die beiden Jünger, die sind hier nicht in einer bösen Absicht unterwegs gewesen. Sie waren einfach nur zerbrochen. Sie waren hoffnungslos. Sie waren fertig. Und wenn wir von der Kraft der Auferstehung sprechen und davon Jesus nachfolgen, und das muss ja, du musst ja immer voll Glauben sein, und du musst ja immer fröhlich sein, und du musst ja immer von Frieden umgeben sein. Nein, das ist definitiv nicht meine Erfahrung. Das ist überhaupt religiöses Geschwurbel. Keinesfalls bin ich immer voller Glauben. Keinesfalls bin ich immer voller Freude. Keinesfalls bin ich immer voller Frieden. Und ich kenne diese Gefühle der Zerbrochenheit, wo die Hoffnungen zerstört sind, wo du fertig bist mit den Menschen, weil sie dich verraten haben, verlassen haben und hängen gelassen haben. Und du einfach irgendwie schaust, dass du jetzt zurechtkommst mit dem Tritt in den Hintern. Sie sind erschöpft. Und sie sind auf dem Weg nach Hause. Sie haben aufgegeben. Sie haben gesagt, es hat alles keinen Zweck. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Und diese Geschichte ist, wenn du die meditierst, ist auch an der Stelle schon super überwältigend. Denn in dieser absoluten Finsternis und Niedergeschlagenheit geht Jesus mit den beiden. Der kommt einfach dazu, der ist einfach da. Und genau das ist das, was Lukas uns sagen will: Wenn du fertig bist, dann ist Jesus bei dir. Doch es war, als würde ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Ich habe länger darüber nachgedacht, warum sie Jesus nicht erkannt haben, weil das doch Jünger von Jesu waren, die auch mit ihm unterwegs waren. Die haben ihn gehört, die haben ihn erlebt und so weiter. Warum haben sie ihn nicht erkannt? Aber wenn du das psychologisch mindestens versuchst, dir vorzustellen, es gibt Situationen, da bist du so fertig, dass dein Blickwinkel auch so eingeschränkt ist, dass du das überhaupt nicht erkennst, weil du es ja gar nicht für möglich hältst. Also sie sind ja so grundlegend erschüttert, dass sie überhaupt gar nicht, auf diese Idee bist du ja im Leben nicht gekommen. Es gibt viele Möglichkeiten, das zu erklären. Es heißt auch an einer anderen Stelle, dass sie ihn nicht nur gekreuzigt und geschlagen und gemartert und so weiter haben, sondern sie haben ihn auch den Bart ausgerauft. Also du kannst dir vorstellen, dass ein Mensch schon auch nach so einer Kreuzigung vielleicht nicht mehr so aussieht, wie du ihn kanntest. Wenn du einen Menschen nach langer Zeit und schwerer Krankheit wieder siehst, dann denkst du auch, ist es er oder ist es er nicht? Ja, verstehst du? Also die sind da unterwegs, das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass du jemandem begegnest und ihn nicht gleich erkennst. Und das geht ihnen auch so. Und Jesus sagt dann ganz lieb, worüber redet ihr denn miteinander auf dem Weg? Er hat nicht gesagt, Leute, habe ich es euch nicht gesagt? Warum seid ihr so niedergeschlagen? Glaubt ihr nicht? Ihr müsst mehr Glauben haben. Ihr müsst mehr Glauben haben. Ihr müsst mehr Glauben haben. Nein, das sagt Jesus nicht. Er sagt, worüber redet ihr? Und das ist vielleicht auch etwas, was wir von Jesus an der Stelle lernen können, wenn wir mit Menschen reden, dass wir nicht mit einem frommen Spruch rauskommen. Nicht, ja, das habe ich auch erlebt. Und nein, das musst du so und so machen. Und nein, und meine Schwester, und das war noch viel schlimmer. Und wenn dir jemand irgendwas erzählt dann, oder niedergeschlagen ist, dass du gleich immer mit irgendeiner Idee und einer Lösung rauskommst. Und du weißt das selbst in deiner Erfahrung, wenn dir so jemand begegnet, der geht dir gewaltig auf die Nerven. Das hilft dir überhaupt nicht. Das willst du auch in der Situation gar nicht hören. Denn die Wahrheit ist ja, dass du eigentlich ganz genau weißt, was du tun sollst. Du weißt es ja. Und wenn du es jetzt noch gesagt bekommst von jemandem, dann verkantet sich alles in dir. Also wenn du Menschen begegnest, denen es nicht gut geht, frag sie einfach und höre zu und hör auf mit irgendwelchen frommen Bibelsprüchen und Ratschlägen und irgendwie zum Gesott. Er lässt sie ausreden, er hört zu. Und sie bleiben traurig stehen. Und sie fangen an, ihren ganzen Schmerz zu formulieren. Das heißt dann in Vers 18, ich habe jetzt mal die Verse dran geschrieben, weil einer von euch gesagt hat, ich bin während der Predigt ein bisschen abgelenkt gewesen und habe dann weiß nicht ganz genau, wo wir jetzt in der Bibel sind. Also wir sind im Lukas-Evangelium, 25. Kapitel, und du siehst jetzt hier die 18 oben. Also im 18. Vers solltest du eine Bibel dabei haben oder zu Hause nachschauen wollen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, und bevor wir noch hören, was der sagt, bekommen wir, und wenn du die Geschichte nochmal liest, bekommen wir nur einen Namen genannt, nämlich Kleopas. Aber wenn du jetzt richtig aufgepasst hast, sind es ja zwei Jünger, die unterwegs sind. Wie heißt der zweite Jünger? Das ist die Preisfrage. Wie heißt der zweite Jünger? Auch da sind die Spekulationen in der Kirchengeschichte ins Kraut geschossen. Von Eusebius an, 400 nach Christus bis in die Neuzeit, haben Leute versucht herauszufinden, wer der zweite Jünger ist. Und die Antwort, die ich gefunden habe, die mich persönlich sehr berührt hat, war, der zweite Jünger war gar kein Mann, sondern es war eine Frau. Es war die Frau von Kleopas. Kleopas und Maria, sie heißt Maria. Wie weiß ich das? Im Johannesevangelium heißt es, bei dem Kreuz, an dem Jesus hing, stand seine Mutter und ihre Schwester, sowie Maria, die Frau von Kleopas, und Maria aus Magdala. Jetzt sagst du, da steht aber Kleopas. Ja, das liegt an den Übersetzungen und Septuaginta und so, ist derselbe Name. Kleopas, Kleopas ist derselbe Name. Also könnte man sich vorstellen, da ist ein Ehepaar unterwegs, ein komplett desillusioniertes Ehepaar. Kleopas und Maria, die sind auf dem Weg nach Hause. Würde auch später Sinn machen, weil das ist aber nächsten Sonntag, sie laden ihn ja zu sich nach Hause zum Essen ein. Würde sehr viel mehr Sinn machen, als wenn das zwei männliche Jünger wären, die in irgendein Haus, wieso wohnen die da zusammen, wirft viele Fragen auf. Kleopas und Maria sind unterwegs. Dieser Gedanke gefällt mir sehr. Damit konnte ich mich gut identifizieren, auch was das Gebet vor 13 Jahren betraf. Da war Irmgard und Gottfried an dem Tisch gesessen. Und dann sagt dieser Kleopas eines der schönsten Sätze im Neuen Testament. Bist du der Einzige, der das nicht mitgekriegt hat? Stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor, du sagst das zu Jesus. Hör mal, ich check's gerade nicht. Bist du der Einzige, der das nicht mitgekriegt hat? Wenn ich sowas lese, dann muss ich immer laut loslachen. Ja, er ist der Einzige. Er ist der Einzige. Aber er ist der Einzige, der das getragen hat. der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem, was dort in diesen Tagen geschehen ist, mitgekriegt hat? Und dann sagt Jesus, was ist denn geschehen? Also er sagt im Grunde das, was du auch sagen kannst in so einer Situation, erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr. Erzähl mir mehr von dem, was dich bedrückt. Erzähl mir mehr, was dich beschäftigt. Stelle Fragen. Höre zu. Und lass deine Ratschläge stecken. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Die werden jetzt ganz ehrlich. Und diese Geschichte ist voller Dynamik, voller Kraft, voller Transformation. Die Auferstehungskraft kommt nicht erst, wenn wir glauben, sondern sie kommt, wenn wir ehrlich werden. Dann kommt die Kraft Gottes in dein Leben, wenn du ehrlich wirst, wenn du dich ehrlich dem stellst. Die Auferstehungskraft sucht keine Sieger auf, sondern Erschöpfte. Jesus suchte keine triumphierenden Leute auf, sondern er suchte zwei völlig erschöpfte Menschen auf. Ein völlig erschöpftes Ehepaar, in diesem Falle Kleopas und Maria. Und er begegnet ihnen in dieser Gebrochenheit. Und sie sagen, und das ist vielleicht das ehrlichste Geständnis an der Stelle, und wir hatten gehofft. Er sei es. Wir hatten gehofft, er sei es. Wir haben unsere ganze Hoffnung in ihn gesteckt. Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Die Frauen, die haben auch noch Stress gemacht, die sind dahin gegangen und haben uns dann verwirrt und in Aufregung gebracht. Und sie waren schon früh im Grab und diese ganze fromme Fassade bröckelt, die haben keine fromme Fassade vor sich hergetragen, sondern sie haben angefangen zu reden, wie es wirklich ist. Und wenn du anfängst zu reden, wie es wirklich ist, kann Jesus, der schon bei dir ist, anfangen, an dir zu handeln. Und sie fanden seinen Leichnam nicht. Und als sie zurückkamen, erzählten sie, ein Engel sei ihnen erschienen und er hätte gesagt, dass er lebt. Und was ich faszinierend finde, ist, dass in dieser Situation Jesus ihnen am nächsten war. Der läuft mit ihnen da auf dem Weg, ist der dritte Mann im Bund. Und dann erzählen die weiter, darauf gingen einige noch zum Grab und fanden es so, wie die Frauen berichtet haben. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Das erzählen die jetzt Jesus. Und es ist ja oft so, wenn wir beten, dann geben wir Gott Informationen, die er noch nicht hatte. Ja, wir erzählen ihm, was er eigentlich überhaupt nicht wissen kann und nicht weiß. Und wir erzählen ihm irgendwie Dinge. Und warum erzählen wir es ihm? Nicht, weil er das wissen muss, weil er das nicht weiß, sondern wir erzählen es ihm, weil wir uns unser Herz aufmachen müssen. Die Emmaus-Geschichte dreht hier etwas um und das möchte ich, dass du das siehst, auch wenn du die dann zu Hause für dich liest und meditierst und nächsten Sonntag wiederkommst und den zweiten Teil hörst. Die Auferstehungskraft beginnt nicht nach der Krise, sondern sie beginnt mitten in ihr. Als wir vor 13 Jahren gebetet hatten, Herr, wir machen nichts mehr, ganz ehrlich, wir sind desillusioniert, wir sind fertig, wir haben keinen Bock mehr. Gemeinde, lass uns damit in Ruhe. Christen, lass uns damit in Ruhe. Aber wenn du eine Tür auf hast, würden wir nochmal durchgehen. Die Auferstehungskraft begann mitten noch in der Krise. Die Veränderung begann noch mitten in der Krise. Heute, 13 Jahre später, kannst du zurückgucken und sagen, boom! brannte nicht unser Herz, als er neben uns ging? Gott kommt nicht zu denen, die stark im Glauben sind. Und wenn ich jetzt deine Glaubenstheologie ein bisschen kaputt mache, es tut mir leid. Gott kommt zu denen, die ehrlich sind. Vor allen Dingen ehrlich sind. Und wenn du ehrlich sagen kannst, du hast Glauben, wunderbar. Aber wenn du das vor dir herträgst, wie so ein kleiner Trommler, dann bitte lass es sein. Auferstehungskraft beginnt nicht dort, wo wir stark sind, sondern dort, wo wir ehrlich sind. Wir hatten gehofft. Da sagte Jesus zu ihnen, wie lange dauert es denn noch, bis das, was ihr in den Schriften gelesen habt, von eurem Kopf in euer Herz gelangt? Und daran arbeiten wir Sonntag für Sonntag. Wir versuchen alles, dass das, was in der Schrift steht, von deinem Kopf in dein Herz gelangt. Denn die können dann später sagen, brannte nicht unser Herz. Das, was jetzt ihnen im Kopf war, ist ihnen ins Herz gerutscht. Und es steht eigentlich, ihr Unverständigen, aber das ist jetzt nicht irgendwie ein böser Vorwurf, sondern das ist eigentlich nur eine Diagnose, wenn das, was du im Kopf hast, du nicht tust. Dann musst du einmal sagen, du bist unverständlich. Also eine andere Übersetzung ist, du bist dumm. Ja, wenn du weißt, dass du es tun sollst und es nicht tust, gibt es keine andere Bezeichnung, als dass du dumm bist. Weil du es ja weißt, aber nicht tust, dann bist du dumm. In der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen. Seid ihr wirklich so dumm? Sagt Paulus zu den Galatern. Seid ihr wirklich so dumm? Ihr habt im Heiligen Geist angefangen, jetzt wollt ihr es aus eigener Kraft machen. Seid ihr wirklich so dumm? Warum fällt es euch so schwer zu erkennen, dass genau das geschehen ist, was die Propheten vorausgesagt haben? Musste der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei den sämtlichen Propheten. Stell dir das mal vor, 2 Stunden mit Jesus, wo Jesus dir dass die gesamte hebräische Bibel erklärt und ihn erklärt, was bei Mose steht und in den Propheten steht und in den Psalmen steht und im Hohen Lied steht und in den Sprüchen, was auf ihn sich bezieht. Ich versuche mir das so vorzustellen wie Jesus und wie sie dann sagen, ja stimmt und er erzählt weiter und sie sagen, ja stimmt und Jesus zitiert, er kann das ja alles auswendig, er ist ja da ausgebildet gewesen, konnte diese ganzen Texte, die können sie alle auswendig und er hat das alles so im Kopf gehabt und hat das alles erzählt. Das, worauf sich hier Lukas bezieht, ist die hebräische Bibel und die besteht aus der Tora, den 5 Büchern Mose, die besteht aus dem Neviim, den Propheten und besteht aus den Ketuvim, das sind die Schriften. Und wenn du sagst, Torah, Neviim und Ketuvim, manchmal hörst du auch das Tenach. Tenach ist im Grunde ein Akronym. Da sind 3 Konsonanten drin, nämlich T, N und K. Und wenn du jetzt auf Torah, Neviim und Ketuvim guckst und die ersten Buchstaben zusammennimmst und dann ein Vokal drunter legst, kommst du auf Tanach. So kommt man dazu, dass die hebräische Bibel ist im Grunde das Tanach, besteht aus 3 Abschnitten, nämlich Torah, Neviim und Ketuvim, die 5 Bücher Mose, die Propheten und die Schriften. Und ich möchte nochmal auf die Ketuvim gleich zu kommen, weil ich noch aus dem Psalm etwas vorlesen möchte. Das sind 11 Bücher mit 3 Untergruppen. Poetische Bücher, also die Psalmen und Sprüche beispielsweise, dann 5 Megillot, das ist das Hohe Lied bis Esther und dann die historischen und apokalyptischen Bücher, beispielsweise Daniel oder Chronik. Also lohnt sich mal, auch die hebräische Bibel aufzuschlagen und zu gucken, da steht unglaublich viel Spannendes drin. Das war jetzt ein kurzer Durchgang für die sagen, was ihr hier predigt, ist nicht tief genug. Jetzt habe ich dir ein bisschen mal Theologie hier, hebräische, jüdische Theologie war kurz im Schnelldurchgang. Aber es sind mindestens 110, 116, 120 Stellen, die man so einfach so finden kann, ganz ohne Zweifel, die auf Jesus im Tanach hinweisen. Und die ist Jesus einfach mal so schnell mit ihnen durchgegangen. Und ein Psalm, der besonders griffig ist, weil ich habe überlegt, was nehme ich jetzt, um das dir vorzuführen, und da jetzt ja nicht jeder hebräische Bibel so viel gelesen hat und sich da gut auskennt, habe ich mir gedacht, es gibt aber einen Psalm, der ziemlich greifbar ist, und das ist der Psalm 22. Und jetzt musst du dir mal Folgendes vorstellen: 1000 bis 500 Jahre vor Christus wurden diese Psalmen geschrieben. Also frühestens vor 500 Jahren. Also sagen wir mal so, was haben wir jetzt heute, 2024? 2026 inzwischen schon. So schnell geht die Zeit, wow. So, also verstehst du, was ich meine? Vor 500 Jahren schreibt jemand: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und hörst du die Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Du hast die Kreuzigungsszene direkt vor Augen. Es ist genauso abgelaufen, wie es 1000 Jahre vor Christus aufgeschrieben wurde. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf, sagen: wenn du Gott bist, steig herab, übergib doch deine Sache dem Herrn, ruf ihn an. Ja, Gott soll ihm doch retten, er soll ihm helfen. Anscheinend hat er ja Gefallen an ihm. Kannst du dir das vorstellen? Du hast Schmerzen, du kannst da nicht runter, bist festgenagelt, bist nackt und dann wirst du so verspottet. Vielleicht ist das auch deine Erfahrung, vielleicht hast du das in deinem Leben auch schon mal so erlebt, dass du so in der Ecke warst und dann aber noch richtig niedergemacht wurdest. Auch dafür ist Jesus gestorben, auch dafür kannst du Heilung bekommen. Aber das, was ich dir vorgelesen habe, ist jetzt nicht die Kreuzigungsgeschichte aus dem Johannesevangelium, sondern das ist aus dem Psalmen 22, aus dem Psalm 22, und das war der Vers 9. Und dann heißt es im Vers 19, sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das los, wenn man Obergewand bekommen soll. Das ist genauso, wie Johannes uns das berichtet im 19. Kapitel. Jesus hatte ein besonders schönes Obergewand, das war aus einem Stück genäht. Und da haben sie gesagt, das ist jetzt ein bisschen doof, das zu zerschneiden, das ist zu kostbar. Lass uns einfach das Los darüber ziehen, lass uns einfach schauen, wer einer soll das dann ganz bekommen, weil als Stoffstückchen nutzt uns das jetzt nichts. Und dann heißt es, ich will meinen Brüdern verkündigen, wie groß du bist. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. Das ist das, was Jesus bestimmt auch zu diesem Ehepaar, Kleopas und Maria, gesagt hat. Schaut mal, das ist passiert und das wurde schon 1000 Jahre vorher gesagt, dass das so passieren wird. Aber es gibt Hoffnung. Aber ich bin gekommen, um dir Leben zu geben. Aber ich bin gekommen, um eine Tür aufzumachen. Aber ich bin gekommen, um einen Weg zu bereiten. Wenn du mir nur nachfolgst, wenn du nur ehrlich wirst, wenn du nur sagst, Herr, hier bin ich. Hier bin ich. Ich höre jetzt auf, dir irgendwas vorzuspielen. Ich hatte zwar gehofft, es würde, aber es ist nicht geworden. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich, zerschlagener Mensch. Rette mich, hilf mir, führe mich. Frag dich die nächste Woche, auf welchem Weg nach Emmaus bist du? Was hast du gerade innerlich aufgegeben, was du eigentlich hättest nicht aufgeben sollen? Wo hat Gott zu dir gesprochen und du hast es aufgegeben, obwohl du es hättest nicht aufgeben sollen, nur weil du aber desillusioniert bist, weil die Dinge sich gegen dich entwickelt haben. Jesus kommt gerade in dieser Situation zu dir und sagt, was beschäftigt dich? Warum schaust du so traurig? Und er hört dir zu. Die zweite Frage ist, gibt es ein Wir hatten gehofft in deinem Leben? Dass du noch nicht so ausgesprochen hast. Und auch da möchte ich dich bitten, dass du ehrlich wirst, weil diese Situation lebt davon, dass diese beiden Menschen total ehrlich sind. Total ehrlich sind. Und in dieser totalen Ehrlichkeit geschieht eine massive Transformation. Analog von dem, was ihr hier heute seht, nach 13 Jahren. Eine massive Transformation. Wir sind ganz am Anfang. Lass uns das freuen. Lass uns das feiern. Lass uns sagen, Jesus, du bist so super cool. Du erwartest von uns nicht, dass wir fromm sind, sondern du erwartest, dass wir ehrlich werden. So kommt die Kraft der Auferstehung in dein Leben. Das ist Teil 1. Nächsten Sonntag gibt es Teil 2. Wird es noch ein bisschen krasser. Darfst dich da freuen. Jetzt stehen wir auf und singen das letzte Lied.